Der Predigttext für den heutigen Sonntag, der steht im fünften Buch Mose. Fünfte Buch Mose, das ist wie so eine Zusammenfassung, ist fast ein bisschen zu einfach gesagt, aber ein bisschen ist es das schon, eine Zusammenfassung von dem, was vorher in den Büchern Mose steht. Mose sagt nochmal Dinge, bevor er stirbt, und das, was wir heute hören, ist eine so eine Sache, wo Mose nochmal zum Volk Israel redet und ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen hat. Ich sage das ja öfter mal auch bei Jesus, ne? Jesus hat nur wichtige Sachen gesagt, aber die Dinge, die man kurz vorm Tod oder kurz bevor man geht sagt, die haben meistens nochmal so ein besonderes Gewicht, weil man dann keine Faxen mehr macht, sondern wirklich nur noch das sagt, was wichtig ist. Und das ist so eine Stelle. Und Mose sagt, du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, heilig ist. Dich hat der Herr, dein Gott, ausgewählt, damit du unter allen Völkern, die auf Erden leben, das Volk wirst, das ihm persönlich gehört. Nicht, weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wäret, hat euch der Herr ins Herz geschlossen und auserwählt. Ihr seid das Kleinste unter allen Völkern, weil der Herr euch liebt und weil er auf den Schwur achtet, den er euren Vätern geleistet hat. Deshalb hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich aus dem Sklavenhaus freigekauft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Daran sollst du erkennen, der Herr, dein Gott, ist der Gott. Er ist der treue Gott. Noch nach 1000 Generationen bewahrt er den Bund und erweist denen seine Huld, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Denen aber, die ihn hassen, vergilt er ins Angesicht und tilgt einen jeden aus. Er zögert nicht, wenn er ihn hasst, sondern vergilt ihm ins Angesicht. Deshalb sollst du das Gebot bewahren und die Gesetze und die Rechtsentscheide, auf die ich dich heute verpflichte, und du sollst sie halten. Ihr Lieben, wenn man die Bibel so von Anfang bis Ende liest, dann kann man auf den Gedanken kommen, Gott hat einen eigenartigen Geschmack. Es tut mir leid, ich will da jetzt niemanden irgendwie zu nahe treten, aber er erwählt fast nie die Erwarteten. Also fangen wir mal an, Kain und Abel. Kain bringt ein Opfer, Abel auch. Gottes Blick fällt auf Abel. Warum? Der Text sagt es nicht. Jakob und Esau, schon vor ihrer Geburt, schreibt Paulus im Brief an die Römer, hat Gott seine Entscheidung getroffen. Der Jüngere dem Älteren voran. Es geht nicht um Leistung, es geht nicht um Eignung. Bevor die zwei sich irgendwie profilieren können, bevor die zwei irgendetwas tun können, Jakob und Esau, passiert es schon, passiert die Erwählung. Josef, der zweitjüngste unter den 12 Brüdern, landet im Sklavenhandel und im Gefängnis und wird trotzdem der Retter seiner Familie und der Retter eines ganzen Landes. Mose, flüchtig, ein Mörder, ein Stotterer, jemand, der gar nicht richtig reden kann. Und Gott sagt, du gehst zum Pharao und du wirst dafür sorgen, dass mein Volk freikommt. Oder wirst du die Verhandlungen zumindest führen. Gideon sagt selbst, ich bin der Geringste im Haus meines Vaters und mein Clan ist der Schwächste im Haus Manasse. Und Gott sagt, geh hin in dieser deiner Kraft. David, der Vater, bringt Samuel die 7 seiner Söhne, von denen er sagt, das sind kräftige Kerle, das sind gute Kerle, die haben was drauf. Wenn irgendeiner aus meiner Familie gesalbt werden soll, dann einer von diesen 7. Das sind richtige, sind gute Söhne. Und Samuel sagt, nee, also bei denen ist er nicht dabei, hast du noch jemanden? Ja, ich habe jemanden draußen auf der Wiese, also der Kleinste, der David. Den habe ich noch. Und Gott sagt, der ist es, den will ich haben. Gott hat manchmal einen komischen Geschmack. Und dann kommt eben Mose kurz vor seinem Tod ein letztes Mal vor dem versammelten Volk und sagt: Nicht hat euch der Herr erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Das scheint kein Betriebsunfall zu sein, sondern das ist Methode bei Gott. Man könnte ja erwarten, dass Gott sich ein starkes Volk auswählt, ein schnelles Volk, ein Volk, was sich aufgrund seiner Größe und seiner Stärke irgendwie schnell ausbreitet und ja, die Botschaft von Gott, den Glauben an Gott, überall hinbringt. Aber nein, Gott erwählt ein kleines, ein militärisch schwaches und dazu auch noch ein störrisches Volk. Das sind sie ja oft. Paulus fasst dieses Muster dann nochmal in einem Satz zusammen, wenn er an die Gemeinde in Korinth schreibt und sagt: Schaut auf eure Berufung, Geschwister. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschämen. Warum macht Gott das so? Warum ist Gott so? Und Mose gibt auch die Antwort an das Volk, bevor irgendeine Frage kommt. Er sagt dem Volk: Sondern weil er euch geliebt hat. Okay. Was ist das für eine Begründung? Aber vielleicht kennt ihr das. Wer das erleben durfte, ein eigenes Kind, die Geburt, und du siehst das Kind zum ersten Mal und bist so schockverliebt, weil du sagst, das ist dein Kind und es ist so süß und weißt, das Kind hat noch nichts gemacht, außer zu schreien. Aber irgendwie weißt du, ey, ich habe das Kind lieb. Weil er uns liebt. Das ist der ganze Grund, mehr steht da nicht. Keine Bedingung, keine Vorleistung, nur weil er euch liebt. Und jetzt stehst du da als Volk und bist beschämt und beschenkt im gleichen Moment. Aber auch befreit. Denn Gott setzt mit seiner Liebe eine Logik außer Kraft, die in uns zutiefst verankert ist. Das Rennen darum, wer die beste Ausbildung hat am allerschnellsten, wer den meisten Erfolg hat, wer das meiste Geld verdient, wer als erster das eigene Haus hat, wer den größten Garten hat, die meisten Quadratmeter, wessen Kinder alle gut geraten und eine Ausbildung und Studium machen am besten, wessen Kinder alle gute Christen werden und in die Mission gehen, all diese Dinger. Das steckt alles in uns, dieses Vergleichen. Und Gott umgeht das Ganze und sagt, das spielt bei mir keine Rolle, sondern er beruft uns, weil er uns liebt. Das Zweite, was Mose sagt, das geht noch ein bisschen tiefer. Er sagt, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält. Das Wort, was hier steht für Barmherzigkeit, da ist Barmherzigkeit ein bisschen, das Wort, was da steht, heißt Chesed. Wir hatten jetzt am Dienstag das Wort Chuspe, jetzt haben wir das Wort Chesed, es wird auch mit CH geschrieben, also wie Bach. Und das lässt sich mit Barmherzigkeit nur unzureichend übersetzen. Barmherzigkeit klingt irgendwie zu weich, manchmal wird es mit Güte übersetzt, ist aber auch fast ein bisschen zu beliebig. Chesed ist was anderes, also für die Jüngeren unter uns nicht falsch verstehen, ist nicht Reset gemeint wie wiederherstellen oder zurücksetzen, sondern Reset mit CH. Reset meint eine aktive, verlässliche, kraftvolle Beziehungstreue. Das ist das, was Gott uns gönnt, was er uns gibt, das, was er will. Eine Treue, die nicht nachlässt, auch wenn der andere die Liebe gar nicht erwähnt. Erwidert. Der Prophet Hosea, der beschreibt Gott mit diesem Wort in einer Situation, wo Gott von quasi das Volk Israel mit einer Frau vergleicht, die ihn verlassen hat. Und er geht trotzdem hinterher und wirbt um sie. Da steht in Hosea 2, Vers 16: Ich will sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Das Volk Israel will nichts von Gott wissen, kümmert sich nicht um Gottes Gebote, und Gott sagt, ich will um sie werben. Ich will ihr gut zureden. Im Psalm 136 kommt das Wort Chesed immer wieder vor im Refrain. 27 Mal. Es geht von der Schöpfung über den Exodus bis in die Gegenwart des Beters, der den Psalm geschrieben hat. Und der Refrain ist immer derselbe. Denn seine Güte, Chesed, währet ewiglich. Sein aktives Hinterhergehen, seine liebevolle Barmherzigkeit, die ist da. Die bleibt der Refrain. Die währet ewiglich. Egal was passiert, egal wie die Geschichte sich dreht, das bleibt. Und Paulus versucht dafür auch Worte zu finden. Und ich habe letzte Woche schon diesen Vers erwähnt. Und er kommt hier wieder vor, weil dieses Chesed darin ein Thema ist. Er fasst es zusammen in, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts, was wir machen können, kann diese Treue brechen. Und Paulus schreibt das nicht aus einer Situation des Sieges heraus, des äußerlichen Wohlstandes. Er schreibt das nicht liegend, während er Trauben gereicht bekommt, sondern dieser Mann, das wissen die meisten von uns, ist gebeutelt. Der ist verfolgt, geschlagen, gesteinigt, alles. Der Mann müsste, nach dem, was ihm passiert ist, ein Krüppel gewesen sein. Er hat viele Dinge überlebt, an denen andere gestorben sind. Und doch schreibt er über die Chesed Gottes, die über allem steht und alles, auch alles Leiden, was er erlebt hat, durchdringt und viel wichtiger ist, viel größer ist. In einem seiner letzten Briefe, dem 2. Timotheusbrief, relativ kurz vor seinem Tod, da saß er schon im Gefängnis, da wünscht Paulus seinem jüngeren Schüler, dem Timotheus, nach all seinen eigenen Strapazen, nach allen Entbehrungen, die er erleben musste: Ich grüße dich, lieber Timotheus, du bist mir lieb wie ein eigener Sohn und ich wünsche dir die Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Da muss einer etwas geschmeckt haben von dieser Chesed. Und Gott spricht von 1000 Generationen, über die er Treue halten will. Man kann Generationen unterschiedlich rechnen. Lass uns mal darauf einigen, so auf 20 Jahre eine Generation. Also früher hat man Kinder schon mit 12, 13, 14, 15 bekommen. Jetzt bekommt man Kinder mit 30. Lass uns mal 20 Jahre sagen. Eine Generation mal 1000, 20.000 Jahre. Da liegt noch was vor uns, wo Gott sagt, ich will Treue halten. Denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Oder man muss eher sagen, die auf seine Gebote zugehen, sie respektieren, denn halten, das wissen wir ja, ist schwierig, ist gar nicht so einfach. Und Gott zieht große Linien durch sein Wort, sodass Petrus in seinem Brief diese besondere Zusage an das Volk wiederholen kann. Und er sagt zu der Gemeinde, an die er schreibt, oder die Gemeinden, er sagt zu ihnen: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Und er benutzt denselben Begriff, der schon im Text bei Mose steht. Das ist nämlich auch wieder so ein Begriff, den man eigentlich nochmal übersetzen muss. Das steht Segula. Und das heißt nicht einfach nur irgendwie Eigentum, ja? Sondern das ist der persönliche Besitz des Königs. Der König hat eine gewisse Schatzkammer, die mal mehr und mal weniger gefüllt ist. Aber der König hat nochmal einen ganz persönlichen Besitz, der ihm besonders am Herzen liegt, der ihm besonders wichtig ist. Und das bist du. Das sind wir. Wir sind der persönliche Besitz des Königs. Wir sind nicht irgendeine Verhandlungsmasse. Und da muss ich sagen, das ist schon fast unangenehm. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Wie Gott da seine Freundlichkeit und Güte zeigt und wie er uns beschenkt. Es macht den einen oder anderen unter euch vielleicht auch skeptisch oder vielleicht sogar sauer. Aber ich will doch auch was tun. Ich will doch auch was tun. Ich will da auch was machen. Ich lasse mir doch nichts schenken. Oder? Aber da müssen wir echt vorsichtig sein, weil das, was sich da regt, es ist irgendwie okay, wir haben es so gelernt, ja? Wir sind davon geprägt, aber das, was sich da regt, das ist unser Stolz. Und dieser Stolz hat sich auch schon bei den Israeliten geregt. Auch die wollten was tun, die wollten unbedingt gut sein, die wollten alle Gebote halten, hatten sich alle Mühe gegeben und wir wissen, es ist in die Hose gegangen und wir wissen, es geht bei uns in die Hose. Wir können uns Gott nicht entgegenarbeiten. Der Stolz, der sich am Ende verhebt und scheitern muss. Nein, nein, diese Liebe ist ein Geschenk, die man annehmen muss wie ein Kind. Wie gesagt, heute ist Taufsonntag und heute früh in Trenow war das natürlich passend. Da haben wir ein Kind getauft, eins gesegnet. Und an kleinen Kindern ist es am besten zu sehen, was sollen sie denn getan haben bisher? Welche Leistung sollen sie denn gebracht haben? Geht ja gar nicht. Und Jesus sagt es ja auch, als seine Jünger, als die Eltern kommen und sagen, hey, segne unsere Kinder. Und die Jünger sagen, hey, stopp, hier ist was für Erwachsene. Hier werden echte Lebensthemen verhandelt. Ihr könnt mit euren Kindern, geht in die Kinderbetreuung, aber hier nicht. Jesus hat Wichtigeres zu tun. Und Jesus sagt, doch, bringt die Kinder zu mir. Das, was wir als Erwachsene vergessen haben, wie man Glaube lebt, wie Glaube funktioniert, das können uns die Kinder zeigen. Mit Vertrauen und mit Dankbarkeit. Und ich glaube, ehrlich gesagt, mit diesen Zusagen und mit diesen Liebesbekundungen von Gott will Gott uns eine Freiheit schenken. Diese Freiheit geht uns schnell verloren, aber er will uns, und deswegen ist das auch immer wieder Thema. Ja, man könnte ja sagen, so Mensch, jetzt predige doch endlich mal über was anderes, über mal so ein ernstes Thema, wo irgendwie ein bisschen auch, ja, so ein bisschen was Straffes oder so. Aber wenn wir in die Bibel gucken, kommt das immer wieder vor. Die unverdiente Liebe Gottes. Und ich glaube, das hat einen Grund. Es hat den Grund, dass Gott uns eine Freiheit schenken will. Eine Freiheit, die uns in die Lage versetzt, zu tun, was Gott durch Mose sagt. Nämlich, so halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete. Es ist, passiert ja so leicht, dass wir sagen, ja klar, überall, wo man dabei sein will, muss man Gebote erfüllen, muss man sich an Regeln halten. Auch bei Gott. Und Gott sagt, nein, es ist umgedreht. Ich habe dich geliebt, da kannst du nichts dafür. Und jetzt darfst du, wenn du das verstehst, wenn du in diese Freiheit kommst wie Kinder, dann darfst du dich nach meinen Geboten ausstrecken. Und dann wünsche ich mir, dass du dich an meine Gebote hältst. Und es ist ja nicht so, dass Gott irgendwas davon hätte, dass er sagt, jetzt geht's mir gut, meine Kinder halten meine Gebote, jetzt fühle ich mich besser, jetzt fühle ich mich geschmeichelt oder irgendwas. Es ist ja, wenn wir die Gebote halten, dann ist es ja für uns und unsere Nachbarn, für unsere Nächsten. Wir haben den allergrößten Nutzen, wenn wir uns an die Gebote Gottes halten. Es ist nicht, tue Gutes, damit du dazugehörst, sondern du gehörst dazu und jetzt darfst du so leben, dass auch andere was davon mitbekommen, dass auch andere etwas davon leben. Die Freiheit soll uns ins Handeln bringen und das Handeln wird eine Verkündigung für die anderen sein. Es gibt viele Christen, wir sagen ja immer, Mensch, missionarisch und so und Menschen auf Jesus ansprechen und so. Und ich habe immer das Gefühl, jedes Mal, wenn man dann mal konkret darüber spricht, merkt man, vielen von uns ist es unangenehm. Es ist irgendwie, man hat so ein, ich weiß nicht, was uns da zurückhält, mit Menschen konkret zu reden. Aber hey, wir sollen die Gebote halten. Die Menschen werden es erleben. Wir dürfen mit Menschen und sollen mit Menschen über Jesus reden. Aber der erste Schritt ist, dass wir nach Gottes Willen leben und die Menschen werden erkennen, dass wir mit ihm unterwegs sind. Wir werden eine Verkündigung sein. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir uns auch die Frage, oder dann müssen wir uns auch die Frage stellen, hey, bin ich denn frei? Habe ich diese Freiheit? Die Chesed Gottes, diese tätige, nachgehende Liebe zu leben? Lasse ich es zu? Und lebe ich es? Kann ich das leben? Gibt es Menschen in unserem Leben, denen gegenüber unsere Treue vielleicht schon aufgehört hat? Menschen, bei denen, die wir innerlich vielleicht schon abgehakt haben, wo wir vielleicht denken, ach, das wird nichts mehr. Der ändert sich sowieso nicht, die kommt eh nicht mehr zurück, da brauche ich keine Energie mehr zu investieren. Chesed, diese Liebe, die wir von Gott erleben und die wir weitergeben dürfen, heißt nicht Sentimentalität und es ist auch kein Aufruf, irgendwie sich grenzenlos ausbeuten zu lassen. Das ist nicht gemeint. Aber Chesed ist eine Frage an uns. Wem in deinem Umfeld bist du eine verlässliche Konstante? Wer weiß, dass er bei dir anklopfen kann? Nicht dann, wenn er gut in Form ist und wenn es ihm gut geht und wenn er gerade abgenommen hat und gerade fit und im Leben steht, sondern dann, wenn er am Boden ist und wenn er gerade Schwieriges erlebt. Und noch eine Frage will ich uns zumuten. Erleben Menschen, die zu uns kommen, etwas von dieser Erwählung Gottes, von dieser Zusage? Auch wenn sie keine Ausbildung haben, nicht gut dastehen, wenn sie vielleicht gerade nur mit sich beschäftigt sind, völlig fertig sind, mit Drogen irgendwas zu tun haben, nichts beitragen können in der Gemeinschaft, scheinbar nichts beitragen können. Erleben Menschen dann trotzdem etwas von dieser Erwählung und von dieser Liebe Gottes? Gott hat Israel nicht erwählt, er hat uns nicht erwählt, weil wir groß waren oder besonders fromm. Der Wochenspruch, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Lasst uns diese Freiheit schenken, uns selbst schenken lassen und weiterschenken. Gott begegnet uns mit der größtmöglichen Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Und alle Welt soll davon profitieren. Amen.